Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1.
Willkommen zu der Sendung heute mit diesen Namen. Alex Frey, der erfolgreichste Nazi-Torschütze, ist nicht mehr Trainer beim FC Basel. Nicolas Stiemann und Benjamin von Blomberg, die beiden Schauspielhausintendanten, verlassen Theater. Es geht um Geld, Inszenierungen und immer weniger Besucherinnen und Besucher. Und René Zandt, der Chef von Swiss Prime, sagt, macht das Warenhaus Jelmoli Ende 2024 zu. Ich muss sagen, das war eine Meldung, die ich so gelesen habe, dass die Mole zugeht, die ich zuerst gar nicht geglaubt habe. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Wahrscheinlich Umbauphase und dann geht er wieder im alten Glanz raus. Aber nein, es ist das Ende von einem der ältesten Warenhäuser der Schweiz überhaupt. Eine Institution, die jedes Mal gerne durchgelaufen ist und jetzt plötzlich soll das nicht mehr sein. Also die Schockstarre hier in Zürich ist riesig.
Ja, die ist gross. Also auch bei Leuten, die noch nie im Jelmoli waren oder sehr selten gehen, hat man gehört, der Jelmoli ist zu. Oder der Spanier Straße Jelmoli, das hat irgendwie nicht zusammengehört wie ein siamesisches Paar. Und das ist schon etwas, was den Leuten unter die Haut gegangen ist. Wenn man jetzt die Argumentation hört von den Verantwortlichen, ist irgendwo nachvollziehbar. Aber dass man einen Brand einfach so leichtfertig aufgibt, das ist irgendwie schon ein bisschen eigenartig.
Und trotzdem, du hast irgendwie fast ein bisschen Geld, Stichwort, müssen wir uns alle auch selber ein bisschen an der Nase nehmen. Du hast gesagt, eben viele, die gar nie richtig in diesem Jelmoli in sich waren. Und wenn ich meine Jelmoli-Karriere so ein bisschen überlege, ich bin wahrscheinlich jetzt auch nicht der, der dazu beiträgt hat, dass das Warenhaus floriert. Also die Argumentation, dass das Kaufverhalten total verändert hat, stimmt ja schon. Wir sitzen lieber heim und bestellen uns ein paar Schuhe im Internet, als dass wir in Jelmoli gehen oder sonst in ein Geschäft. Also der Konsument, der jetzt schockiert ist, inklusive mich, ist ja auch ein bisschen selber schuld.
Ja, natürlich. Also, wenn man durch, ich bin letzte Woche zufällig durch Jelmoli gelaufen. Nichts wissend, nichts ahnend. Es hat relativ wenig Leute gehabt, oder? Je höher der Kunst in den Stockwerk. Klar, man muss sich irgendwo auch an den Nase nehmen. Im Tagi hat es einen guten Artikel gehabt, oder? Jetzt bedauern auch alle, dass Kino zugehen, die Traditionskino, Alba zum Beispiel, beim Zentral, wo man sich auch die Frage stellen, wann ist man das letzte Mal da gewesen, oder? Aber beim Jelmoli ist vielleicht etwas anderes. Also früher sind ja die Leute nach Zürich gekommen, an Bahnhofstrasse, ja, in Jelmoli. Das war ein Tagesausflug gewesen. Die Welt hat sich auch etwas geändert. Man hat es dann noch versucht im Circle, dort hat es dann noch in Jelmoli gehabt. Einfach das Kaufserlebnis, oder? Und mir, der ehemalige Chef, ich habe mal interviewt, vor 3 Jahren war das, wo dann gegangen ist, zum Globus, zum Konkurrent, hat jeder gesagt, man will aus dem Jelmoli wie ein Verkaufserlebnis machen. Also wenn man durchläuft, dass man sich irgendwie gut fühlt, dass man irgendein Gespür hat. Aber scheinbar hat das alles nicht so richtig funktioniert.
Ja, aber ich glaube eben, es ist so wie eine Mischrechnung. Einerseits sind die Schuldigen wahrscheinlich überall zu finden. Einerseits beim Konsument, der natürlich online shoppt, das ist ganz klar, der nicht mehr in ein Warenhaus hineingeht. Dann andererseits natürlich auch beim Warenhaus selber, wo es nicht geschafft hat, eine Entwicklung, eine Erlebniswelt zu gestalten. Ich meine, nicht so schlecht macht das zum Beispiel das Glattzentrum. Dort hast du das Ärztezentrum, dort hast du Restaurant, Gastronomie in verschiedensten Couleurs, alles, was du willst, kannst du dort haben. Dort hat es mit zum Beispiel dem Lego-Store, der erste Store, Monostore eigentlich in der Schweiz von Lego, wo die Leute herzieht. Der erste Apple-Store war dort. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich schon noch möglich, eine Erlebniswelt zu schaffen, die die Leute anzieht, halt nicht nur wegen dem Shoppen, sondern auch wegen vielen anderen Sachen.
Ja klar, und das Glatt hat natürlich einen Vorteil, es ist eine ganz andere Klientel, du kannst mit dem Auto gerade hier hinfahren.
Gratis Parkplätze,
Gratis Parkplätze, ja. Und das hast du beim Jelmoli nicht, oder? Du kaufst dann natürlich 100 Mal da ums Haus rum und findest nichts, und wenn du etwas findest, rundst du auch Busse über, oder? Das sind natürlich alles Sachen, die nicht für das Verkaufs- oder Kaufserlebnis in dem Sinn sprechen, oder? Und jetzt habe ich auch gesehen, im Tagi hat es auch noch mal einen Artikel gehabt über den Jelmoli. Ich meine, 27 Millionen Franken Miete müssen die erwirtschaften. Also das ganze Gebäude, 2/3 sind den Jelmoli. Das ist einfach wahnsinnig viel Geld, oder? Und ob du das eben mit einem Kaufhaus heute noch anbringst, ist die andere Frage. Und es gibt Kaufhäuser noch, in Berlin natürlich das grosse, in London, der Herz. Aber vielleicht ist einfach London doch noch ein bisschen grösser als Zürich. Und es ist vielleicht auch eine andere Mentalität wieder, die wir hier haben.
Und da bin ich für einen ein bisschen einig mit der Jacqueline Badran. Es hat eben auch etwas mit dem Immobilienhandel zu tun, mit der Immobilienwirtschaft. Es ist eben nicht der Detailhändler, der Jelmoli eigentlich führt. wo natürlich aus dem Detailhandel kommt, das lebt und das will, sondern es ist am Ende des Tages eine Immobiliengeschichte. Du kannst natürlich mit Büroräumlichkeiten und Fremdvermietung an bester Lage, an einem von, das ist eines der teuersten Gebäude überhaupt in der Schweiz, ja, kannst du klar. Natürlich mit vermieten und so viel mehr Geld machen als mit Parfüm verkaufen und Schuhe verkaufen, ja, und Kleider verkaufen.
Ja klar, Monopoly ganz am Schluss, Zürich Bahnhofstrasse, oder? Das ist immer noch so. Und ich meine, es gibt andere Geschäfte, wo es funktioniert. Das sind Uhrenindustrie, die Uhrenbranche, die funktioniert jetzt im Moment wieder. Die suchen natürlich die super Top-Lagen.
Aber weißt du, willst du da durch die Bahnhofstrasse durchlaufen und eine Uhrenmarke nach der anderen? Es kommt ja auch ein bisschen auf einen Mix drauf an. Und den sehe ich natürlich auch ein bisschen gefährdet an der Bahnhofstrasse. Weißt du, wenn du natürlich Stores hast und Marken hast, die du eigentlich auch in London, Paris und überall hast, fehlt ja so ein bisschen die DNA Bahnhofstrasse. Es muss natürlich Luxusgüter haben, aber es muss eben auch irgendwie den Blumenladen haben und so solche Sachen haben. Der Mix ist natürlich brutal in Gefahr.
Ja, aber der Blumenladen kann ja nur noch funktionieren, oder? Sprüngli ist so typisch. Ja. Sprüngli am Paradeplatz funktioniert nur, wie in ein Gebäude gehört.
Genau.
Oder? Und wenn du ein Gebäude dort musst einmieten, hast du keine Chance.
Das sagt
oder?
Ja der Milan Brenno genau. Selber. Er sagt, wir hätten ja. Keine Chance, wenn wir müssten Mieten zahlen, marktübliche Mieten dort.
Ja, natürlich. Es hat ja immer zwei Seiten. Oder? Kannst du künstlich, wenn ein Warenhaus nicht mehr in dem Sinn funktioniert, kannst du das künstlich aufrechterhalten, wie es einfach schön ist, dass es jedes Mal gibt. Aber es gibt gleich noch einen Hoffnungsschimmer in dem Interview, das letzte Woche gekommen ist mit dem Chef der Immobiliengesellschaft. Der hat gesagt, man baut das um und die unteren zwei Stockwerke sind dann gleich Verkaufsflächen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dann halt ein bisschen den Jelmoli reduziert macht, unter anderem Namen. Aber es wird sicher nicht mehr der Jelmoli sein, den wir jetzt gehabt haben, oder? Und er hat gesagt, und da habe ich noch ehrlich gefunden, man hat alles versucht, eben Einkaufserlebnis oder Wohlfühloasen und es hat, glaube ich, man hat sich auch noch nicht massieren lassen und alles.
Ja, aber wahnsinnige Konsequenz aus meiner Sicht hat man das nicht probiert.
Also. Ja, man hat zum Beispiel den Sarah eingenommen, oder? Also es hat schon versucht gegeben, aber vielleicht haben die Leute sich auch geändert in dieser Zeit und das Neue, man soll ihnen auch eine Chance geben, dass das neue Kaufserlebnis, das nachher kommt, vielleicht auch mehr angepasst ist der heutigen Zeit.
Schau, es ist wie überall. Wenn der Jelmoli zu ist, geht es ein paar Monate und dann wird niemand mehr darüber reden. Und es wird dann auch wieder normal sein, dass jetzt der Jelmoli, was auch immer dort reinkommt, dass dann das ist. So ist es normal. Aber man muss gleich auch ein bisschen an die Stellen denken, die da verloren gehen. Habe ich mir gar nicht vorstellen, dass das so viel sind. Das sind, glaube ich, etwa 500 Leute, die
von Jelmoli
insgesamt
ja.
und 300 weitere Leute.
Natürlich.
Wo dann sonst noch dort angestellt sind. Also 800 Leute, die jetzt eigentlich einfach den Job verlieren.
Ja klar, und dann ist der Widerspruch eben Fachkräftemangel, wo man immer sagt, ich glaube, es wird eine schwierige Zeit geben. Man liest es ja überall so durch die Blume, oder? Es wird abbauen dort und abbauen dort. Ich glaube, das wird schwierig. Aber jetzt nochmal wegen Jelmoli. Vielleicht muss ich dann halt auch die Stadt einmal an der eigenen Nase nehmen und sagen, es war ein Fehler, dass man jeden Parkplatz aufhebt, oder? Also ich meine, man lebt ja nicht nur von der Veloschleife.
Die Bahnhofstrasse ist jetzt ja. Noch nie bekannt für eine gute Parkplatzsituation. Das ist jetzt schon immer so gewesen.
Aber wir hatten doch den Parkplatzkompromiss voran, wo man gesagt hat, wenn man oben einen Parkplatz wegnimmt, dann muss er unten irgendwie in einer Garage sein.
Du hast ja dort die Jelmoli-Parking.
Ja, gut, das ist relativ eng und klein. Aber nein, einfach, wenn man sagt, das Beleben von einer Innenstadt, du hast ja die Probleme auch in Schaffhausen, in der anderen Innenstädte, die sterben langsam aus, oder? Und darum ist es doch auch wichtig, dass die Leute überhaupt in die, muss ich mal überlegen, wie kommen denn die Leute über die Innenstädte hin? Und ich glaube, das ist ein grosses Problem, dass die Leute eben nicht mehr in deine Städte kommen. Und das Kaufverhalten, wie du gesagt hast, Internet etc., hat sich natürlich total geändert.
Und wird wahrscheinlich auch, du sagst es, nicht einfacher. Man hört überall von höheren Beträgen, die da eingespart werden, in unterschiedlichsten Branchen. Also man merkt schon, dass jetzt langsam die Krise richtig Fahrt aufnimmt.
Ja, die nimmt Fahrt auf. Jetzt kommt aber etwas dazu, jetzt bei diesen Detailhändlern und bei diesen Grosskaufhäusern. Man hat schon länger gewusst, dass das nicht mehr optimal läuft. Also vor 3-4 Jahren war das schon ein Thema. Und dann hat man gesagt, man macht den Jelmoli völlig neu, dass einzelne Läden innerhalb des Jelmoli ein neues Einkaufserlebnis und weiss Gott was. Also man ist sich schon bewusst gewesen, vor Corona, dass da etwas passiert. Und Corona hat das sicher noch mal beschleunigt.
Also bis Ende 2024 hat man noch Zeit, die Tradition zu geniessen, Jelmoli an der Bahnhofstrasse. Zwei weitere Namen, Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg. Das waren die beiden Schauspielhaus-Initianten. Muss man schon fast sagen, die Verlötztheater, die haben viel mehr Geld wollen von der Stadt. Und die Stadt Zürich hat dort meiner Meinung nach völlig zu Recht gesagt, jetzt ist genug. Da müssen wir den Deckel mal drauf haben. Jetzt gibt es nicht noch mehr Subventionen. Vor allem mein individuelles Empfinden, dass die völlig am Publikum vorbei inszenieren.
Ja, das war schon ein Problem. Also, man hat etwa den Eindruck gehabt, dass das Schauspielhaus auch ein das Publikum vergisst oder die Bedürfnisse der Leute. Also, ich war zwei, dreimal in Vorstellungen. Die waren immer sehr gut inszeniert. Also, da kann man nichts sagen. Auch die schauspielerische Leistung war gut. Aber vielleicht ist das einfach sein es hat zum Beispiel Besuch der alten Dame vom Dürrematt, oder? Das ist ja ein sensationelles Weltstück, das eine Premiere hatte in Zürich. Und das hat man dann irgendwie verändert und fast so eine Satire auf das Stück gemacht. Und das ist natürlich der, der Dürrematt-Fan ist und einfach das Stück nochmal gesehen
ist. Völlig nicht abgeholt.
Ja, der ist nicht abgeholt. Und der das Stück nicht kennt hat, ist völlig überfordert, weil das Originalstück nicht kennt. Also, und jeder geht dann irgendwie mit einem schalen Gefühl dort raus. Und das war noch relativ lang gewesen. Obwohl, sehr schöne Inszenierung, gut gespielt, nichts gegen das. Und das ist auch beim Tell zum Beispiel der Fall gewesen, oder? Ich mag mich erinnern, mein erstes Schauspielhauserlebnis war in den 70er Jahren. Das war Wilhelm Tell in einer modernen Inszenierung von Matthias Habich. Das war legendär. Man hat sich ein bisschen modern gemacht, es waren auch modern gekleidet. Grossartiges Theatererlebnis. Aber der Tell genau Wort für Wort, wie er den Schiller beschrieben hat. Oder? Und wenn dann du anfängst umbasteln, das ist ja eine Eigenheit im deutschsprachigen Raum, an das Stück, dann kommt schon etwas anderes über und setzt sich dann beim Besuch auch sehr, sehr viel voraus.
Also ich habe das Gefühl, dort ist schon wieder ein Mix an Schuldigen, die man da muss nehmen. Und eines davon ist natürlich auch der Konsument, der wahrscheinlich nicht mehr so ins Theater geht. Im ersten Punkt. Also es gibt die Streaming-Portale, es ist bequemer, all die Serien auf Netflix anzuschauen, als ins Theater zu gehen, als ins Kino zu gehen. Das ist mal auch das Konsumverhalten, das sich da total verändert hat. Theater ist ja etwas vom Ältesten, was es überhaupt gibt und ist natürlich schon auch ein bisschen aus der Zeit rausgefallen. Und das Zweite ist halt schon, warum eine Niederdorf-Oper, wo wieder aufgelegt wird. Warum funktioniert die so hervorragend? Ein Musical wie Sister Act, warum funktioniert das so hervorragend? Oder ewige Liebe, denken wir noch an das. Das Publikum will etwas anderes. Das Publikum will nicht die hohe Schauspielkunst und Inszenierungskunst, die ein Stück, ein traditionelles Stück bis zur Unkenntlichkeit verändert, nur weil sich irgendein paar Intendanten möchten verewigen und etwas völlig Neues zeigen und wie abgehoben, dass sie sind. So funktioniert es eben nicht. Theater ist doch auch ein Dialog mit dem Publikum. Und der muss doch dort anknüpfen, wo das Publikum den Geschmack hat.
Also wir haben gerade die Beispiel gebracht, Sister Act, hat jetzt glaube ich 70'000 Leute, wird verlängert im Herbst. Ja, ist ja ein Gegenbeispiel und zeigen dir, dass die Leute gleich noch gerne in ein Theater gehen. Also ist halt Markhalle, ist etwas anderes oder etwas Ähnliches. Schauspielhaus ist natürlich schon ein mystischer Ort und klar, wo man immer ein bisschen experimentieren, wo modern sein, wo man auch den Intendanten das Recht geben, oder?
Das darfst du aber nicht so weit weg vom Publikum.
Ja, das Schlimmste ist, was einem Theater passieren kann, ist nicht, dass du die Leute verärgerst. Wenn sie wieder kommen und ein bisschen emotional aufgeregt sind und sagen, das kannst du nicht bringen und so, und sie kommen aber wieder, ist ja gut. Das Schlimmste ist ja, wenn sich die Leute vom Theater abwenden und nicht mehr kommen, oder? Und das ist da auch ein bisschen passiert, dass ein Teil vom Stammpublikum halt nicht mehr gekommen ist und das neue Publikum, das diverse Publikum, das du hast wollen ansprechen, ist nicht gekommen und dann gibt es halt irgendwo eine Kluft, oder?
Ja, weil das wahrscheinlich gar nicht mehr ins Theater geht. Oder nicht in die Art von Theater.
Gut, aber Sister Act ist jetzt gerade das Gegenbeispiel, oder? Niederdorf-Oper. Niederdorf-Oper ist aus den 50er Jahren, hat übrigens die Weltpremiere noch im Schauspielhaus, zieht immer noch. Das ist eine ending Story, oder? Das sind doch auch jüngere Leute, die gehen. Ich glaube, die Form des Theaters ist nicht tot, aber höchstwahrscheinlich ist auch ein bisschen Kunst oder die Theater machen, haben dann immer das Gefühl, ihr Theater ist das einzig richtig und vergessen vielleicht am manchmal Bedürfnis vom Publikum, oder? Und am Schluss musst du natürlich ein Theater machen für das Publikum, das du hast. Und ich glaube, Zürich hat trotz allem eine gute Theaterkultur. Es hat sehr viel Theater. Und die Leute haben das Schauspielhaus echt gern. Das hat man ja gesehen in dieser ganzen Geschichte um den Abriss vom Schauspielhaus. Also, das ist wirklich ein Teil von der DNA.
Aber eben, es bringt ja nichts, wenn niemand reingeht.
Ja, oder weniger reingehen. Ja, klar. Es ist auch nicht, also, wenn man dann reingeht, die Stücke, du bist begeistert gewesen, gut gemacht und alles. Aber man hat dann vielleicht wirklich den Funken ein bisschen zum Traditionellen, zum Publikum, das immer dort war, zum treuen Publikum, auch verloren. Und die haben sich abgewendet. Und das ist natürlich eine gefährliche Entwicklung.
Also jetzt haben wir eine verworrene Situation. Die müssen natürlich jetzt irgendwie mit dem Budget, das es halt gibt, leben. Was ja wahrscheinlich nicht das schlechteste Budget ist. Und schlussendlich fragt sich der Steuerzahler auch, wenn ich nie dort bin, was zahle ich da eigentlich? Jetzt müssen sie einen Weg finden, für das Publikum, wenigstens halt Stammpublikum, wieder zu begeistern.
Ja, da bringen sie auch an. Ich meine, das Opernhaus, wo glaube ich noch mehr Geld überkommt, da funktioniert, da ist auch voll. Du findest das auch wieder mit dem Schauspielhaus. Man muss jetzt auch die beiden irgendwie jetzt nicht allzu schlecht reden. Ich meine, es hat auch tolle Sachen gegeben und es hat einen Wind und es hat Zeigen gegeben in der Debatte. Ich glaube, das Schauspielhaus wird wieder funktionieren und höchstwahrscheinlich wird der nächste Intendant wieder ein bisschen konservativeres Theater machen und halt den Tell so zeigen, wie es der Tell war. Spielt ja keine Rolle, wenn die modern angezogen sind oder mit Lederjacke oder weiss Gott was. Einfach die gewisse Texttreue muss halt da sein und dann funktioniert das wieder. Also wie in Zürich, und das hat ja die Debatte gezeigt und das ist Schöne. Zürich ist wirklich ein Interesse, ein Gefühl gegenüber dem Schauspielhaus.
Und dann gibt es halt vielleicht eine Sehnsucht nach dem Traditionellen, nach dem Alten, wieder das zu erleben, eintauchen in eine Zeit, die vergangen ist. Drittligas von Christian Jottieni zum Beispiel. Ich meine, das haben die Leute gerne. Mal wieder in eine Zeit abtauchen, neu aufgelegt und inszeniert und so und modern gemacht, in eine Zeit abzutauchen von früher, wo die Stadt noch völlig anders unterwegs war.
Ja klar, und du willst ja, die kann man lösen ein bisschen vom Internet. Mir kommt das Schauspielhaus manchmal ein bisschen vor wie GC, oder? Ich meine, GC Serienmeister war auch mal, hat immer gewonnen und plötzlich hat er ein bisschen gestottert. Schauspielhaus auch, hat eine glorreiche Vergangenheit, aber man muss die glorreiche Vergangenheit vielleicht dann auch wieder mal ein bisschen auffrischen und man lebt nicht nur von der glorreichen Vergangenheit. Aber ich glaube, das Schauspielhaus kommt schon wieder, weil da ist so eine Institution, auch im deutschsprachigen Raum, da kann man stolz drauf sein und auch Intendanten wirst du finden. Ich meine, in Zürich hast du wirklich eine privilegierte Situation. Verdienst gut, ist ein besser verdienendes Publikum, ist irgendwo eine weltoffene, internationale Stadt. Also von dem her ist das doch die beste Option für einen Intendant.
Alex Frey, unser letzter Name, der erfolgreichste Nazi-Torschütze. Ich glaube, niemand so viel Goal für die Schweizer Nazi geschossen wie der Alex Frey. Aber als Trainer happert es beim FC Basel, ist er jetzt entlassen worden. Und da denke ich immer so ein bisschen, Alex, wärst doch noch ein bisschen beim FC Winterthur geblieben. Dort hättest du ein bisschen noch mehr Lorbeeren abzügeln. Dort hat man dir noch mehr Niederlagen verziehen. Also wahrscheinlich ein falscher Entscheid im Nachhinein.
Ja, da denken zwei, er und du, oder? Ja.
Also, aber er sagt gegenüber dem Tagesanzeiger, glaube ich, sagt er, nein, er hat es richtig gemacht.
Ja, natürlich. Ja, es gibt doch vom Reinhard May ein schönes Lied, eine wahnsinnig schöne Zeile. Nicht jede Liebe hat ein Happy End, oder? Und das kommt mir ein bisschen vor. Ich meine, der FC Basel und Frey, das hat irgendwie zusammengehört. Jeder hat sie auch irgendwo, außer der Rolf Bollmann hat das irgendwo geschrieben, der alte Winterthurer, Hartfuss-Spieler, hat gesagt, dass ich ein Fehler, wenn er geht, muss ich sagen, prophetisch, oder? Aber sonst haben doch alle gesagt, das ist eine Liebesgeschichte, die aufgeht. Jetzt geht der Frey dort runter, hilft seinem alten Kumpel Degen und dann kommt der Club wieder runter. Und eben, nicht jede Liebe hat ein Happy End. Und das ist natürlich schon noch brutal. Und parallel dazu haben wir ja den FCZ-Trainer, den Breitenreiter, der auch übers Wasser gelaufen ist in Zürich und der andere ist in Winterthur. Also Zürich hat noch eine Liga höher. Ist auch entlassen worden, oder? Also vielleicht ist es manchmal, wie du gesagt hast, besser, wenn man am Nord bleibt. Wieder, dass man gerade davor hat.
Genau, und was beim Alex Frey halt auch noch ist, ich habe so ein bisschen jetzt die Kommentare in den Social Medias auf dem offiziellen Portal vom FC Basel, habe ich da so ein bisschen gelesen, was die Fans so schreiben. Und ich muss sagen, überraschend differenziert, die Basel-Fans, die einen sind ganz klar der Meinung, dass sie ein Fehlentscheid war, den Alex Frey zu holen, aber viele kritisieren auch die Führung, also den Degen, wie man in Basel sagt, wo dort also rechts sein Fett wegbekommt. Und das ist so ein Eindruck, den ich auch irgendwie so ein bisschen teile. Ich habe nicht das Gefühl, es ist ruhiger geworden in dem FC Basel. Ich habe nicht das Gefühl, dort werden besondere Entscheide getroffen. Dort ist ein bisschen higher and fire und Krise und weiss nicht was alles.
Es hat doch mal einen schönen Satz gesehen, wie wirst du am schnellsten Millionär? Du wirst am schnellsten Millionär, also du bist Milliardär und kaufst eine Fluggesellschaft, dann bist du Millionär.
Dann bist du Millionär,
ja,
genau.
Ist höchstwahrscheinlich bei einem Fußballclub genau das Gleiche. Und das Interessante ist doch, man hat doch auch gemeint, wenn jetzt der Degen kommt mit seinem mit seiner Basler DNA, mit seiner Basler Vergangenheit, jetzt kommt alles gut, oder? Und ein Jahr später sind wir alle wieder an der gleichen Stelle wie vorhin. Und darum haben wir auch gehofft, oder? Irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, wenn der frei kommt, dann laufe ich das gut. Und ja, höchstwahrscheinlich ist Fußball heute so ein brutales Geschäft, dass die Sentimentalitäten keine Rolle mehr spielen.
Und wahrscheinlich ist es auch nicht ganz einfach, so einen erfolgreichen Club. Klar, ich kann mich an Zeit erinnern, wo Basel in der Nazi B war. Aber dann ist ja Ära gekommen mit dem Christian Gross etc., mit dem Häusler, Bernhard Häusler, wo man muss sagen, das ist ja unglaublich. Da hat man das Gefühl gehabt, die sind auf die nächsten 100 Jahre raus, werden die Meister und alles. Oder? Also das ist natürlich auch noch schwer, von so einer Ära Abschied zu nehmen und zu realisieren, man ist jetzt nicht mehr der Club, der die Meisterschaft spielt, sondern man ist jetzt der Club, der im Mittelfeld ist im Moment und der neu muss aufbauen. Das sieht man im Eishockey beim SC Bern. Niemand weiß das besser als ich. Als ich dort in dem Stadion bin, als Teenager und so, ein Meistertitel nach dem anderen, ein Folge nach dem anderen und jetzt muss man froh sein, wenn man die Playoffs einigermaßen noch erreicht. Also es ist natürlich auch nicht ganz einfach, Abschied zu nehmen von so einer erfolgreichen Ära.
Ja, da hat jeder Club. Also Kloten im Eishockey war ja, ich glaube, dreimal Meister gesehen. Dann Zürich hat immer unten dran gespielt, plötzlich hochgekommen. Ja, das ist natürlich überall. Und ich meine, wir haben es jetzt auch beim FC Zürich, oder? Das letzte Jahr absolut über alle Felder reingelaufen, oder? Und jetzt bröckelt das unten auch. Also, Fußball ist wirklich ein komisches Business, oder? Und so einen Club zu erhalten, ist wirklich eine riesige Kunst. Ich mag mich auch erinnern, ich bin mal beim FC Basel gewesen, Mitte 90er Jahre, hatte ich, glaube mit dem Odermatt noch ein Interview gemacht. Es hat geregnet im alten Jockeli. Die sind Nazi B gewesen, im hinteren Drittel, noch hinter Schaffhausen. Und das ist also sehr, sehr trostlos gewesen. Und 5 Jahre später, da haben die eine Meisterschaft nach dem anderen gewonnen und jetzt ist das wieder vorbei. Also, es ist halt wie überall im Leben. Es gibt kein Abonnement für Glück.
Danke vielmals, Matthias Ackeret, euch für zuzuhören. Das war die Shortlist von heute. Uns gibt es wieder in einer Woche.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.